Liebe Freunde, keiner kennt die Zukunft, mit einer Ausnahme, und das sind wir Christen. Wir Christen sind ja die Einzigen, die über die Zukunft Bescheid wissen, weil Jesus uns über die Zukunft Bescheid gesagt hat. Er sagt zum Beispiel, Himmel und Erde werden vergehen. Also eines Tages ist Schluss, da ist die Welt zu Ende, da kommt der letzte Tag. Und Jesus nennt nun eine ganze Menge von Anzeichen, an denen die Nähe des Endes zu erkennen ist. Er sagt, es werden Leute auftreten, die sich für Christus ausgeben. Zweitens, es wird Kriege geben. Drittens, es wird Revolutionen geben. Viertens, es wird ein Volk gegen das andere kämpfen. Fünftens, es wird Erdbeben geben. Sechstens, es wird Hungersnöte geben. Siebtens, es wird eine große Christenverfolgung über die Erde gehen. Ihr werdet gehasst werden von allen Völkern. Der Unglaube wird überhand nehmen. Achtens. Neuntens, die Liebe wird in vielen erkalten. Zehntens, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt. Und dann Lukas 21. Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Leuten bange sein. Und sie werden verzagen, denn das Meer und die Wasserwogen werden brausen, und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn auch der Himmel, Kräfte werden ins Wanken kommen. Und dann werden sie sehen, des Menschensohn kommen in seiner Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Nun hat es ja schon zu allen Zeiten Kriege und Hungersnöte und Erdbeben gegeben. Aber es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo solche Erscheinungen in dieser massiven Art und Weise gleichzeitig da gewesen sind. Und die Sammlung des Volkes Israel nach 2000 Jahren Verstreuung über die ganze Erde ist eines der allerdeutlichsten Zeichen der Endzeit. Es geht mir aber gar nicht um diese Vorzeichen oder nicht um die Reihenfolge, wie das alles dann sein wird, da gucke ich auch nicht so ganz durch, sondern es geht mir um das Ereignis, was diese Vorzeichen ankündigen. Nämlich um die Wiederkunft von Jesus. Und das sagt die Bibel ganz klar, Jesus kommt wieder. Und da ist er immer wieder gefragt worden, ja, wann wird es sein? Und da hat Jesus gesagt, Matthäus 24, den Tag und die Stunde kennt niemand, auch die Engel nicht im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Also zum Beispiel auch nicht die Zeugen Jehovas. Die haben den Weltuntergang angekündigt für 1874, für 1914, 1918, 1925, 1975. Jetzt ist das nächste Datum 2034. Also wer die Welt so oft belogen hat wie die, dem braucht man sowieso nicht mehr zu glauben. Aber es gibt ja immer wieder Leute, gerade in Amerika, da hat vor etlichen Jahren einer ein Buch veröffentlicht, 88 Gründe für die Wiederkunft Jesu Christi im September 1988. Ja, nun hat er einen kleinen Fehler irgendwie festgestellt, kam ja keiner. Hat er ein neues Buch rausgegeben, 89 Gründe für die Wiederkunft Jesu Christi im September 1989. So, Auflage 4 Millionen, da kann man natürlich ganz gut leben bis zur Wiederkunft, wenn man so Bücher veröffentlicht. Mach dir keinen Kopf darüber, wann Jesus kommt. Lass dich nicht kopfscheu machen von Leuten, die Bibel mit dem Metermaß lesen und einen Rechenschieber. Überleg dir lieber, wie du vor ihm bestehen kannst, wenn du vor ihm stehen wirst. Jetzt kann man sich ja noch vor Jesus drücken, aber wenn er wiederkommt, dann nicht mehr. Die Bibel sagt, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann musst du der Tatsache ins Auge blicken, oder diejenigen, die an ihn geglaubt haben, dass Jesus lebte, dass die Christen nicht gesponnen haben und dass die Bibel kein Märchenbuch ist. Wenn Jesus wiederkommt, kann sich keiner drücken, auch nicht vor dem Tod. Die Toten werden auferstehen. Und egal, ob du am jüngsten Tage schon längst gestorben bist oder nicht, du wirst bei dem Treffen mit Jesus dabei sein. Und du wirst ihn sehen und du wirst ihn sehen müssen und du wirst ihm Rede und Antwort stehen müssen. Er wird dich fragen und du musst ihm antworten. Und im jüngsten Gericht musst du Rechenschaft geben über alles, was du im Leben getan, gemacht oder nicht getan hast. Über jedes unnütze Wort, was du gesagt hast und so weiter. Und das hängt ganz von dir ab, wo du die Ewigkeit verbringst. Entweder du verbringst die Ewigkeit im Himmel, das wird dir geschenkt, wenn du mit Gott gelebt hast. Oder du lebst in Ewigkeit ohne Gott und das ist die Hölle. Und jetzt kommen wir nicht mit dem Einwand und sagen, ja, das können Sie ja gar nicht alles vorstellen. So Gericht, wie lange das dauern soll und wo alle Menschen auf den Haufen dann darauf warten und wie das vor sich geht. Das kann ich mir auch alles nicht vorstellen. Aber in der Bibel steht ja nicht, ich soll mir das vorstellen, sondern da steht drin, wir sollen uns darauf vorbereiten. Jesus sagt ja nicht, also stellt euch mal vor, ich komme irgendwann mal wieder. Sondern er sagt, stellt euch darauf ein. Und hier in Matthäus 24, da sagt er, seid bereit. Die Frage ist also, bist du bereit? Also wenn du zur Kirche gehörst, da heißt das noch lange nicht, dass du dazu bereit bist, Jesus dann zu treffen, wenn er wiederkommt. Deine Kirchenzugehörigkeit und deine Taufe und deine Konfirmation, das ist alles für die Katz, wenn da keine völlige Hingabe dahinter steckt. Deine Kirchensteuer und dein Kollektenopfer und Rennen zu Synoden und zu Konferenzen, was weiß ich alles, ist alles reine Geldverschwendung, Zeitverschwendung. Wenn du nicht bekehrt bist, zum Bereitsein, da gehört zweierlei. Erstens eine klare Bekehrung und zweitens eine praktische Bewährung. Bekehrung ist, wenn du vor deiner Sünde lässt und mit Jesus lebst. Und Bewährung ist Heiligung, also wenn du das tust, was du glaubst. Christsein ohne Bekehrung ist Nonsens. Bekehrung ohne Bewährung ist auch Nonsens. Bereitsein ist alles. Und deshalb sagt Jesus hier, seid bereit. Leute, stellt euch mal vor, wenn wir jeden Tag unseres Lebens so leben würden, als ob es der letzte wäre, was das für eine Veränderung in unserem Leben bewirken würde. Die zerstrittenen Ehepaare würden sich versöhnen, würden sich vergeben, würden Frieden miteinander schließen und so weiter. Es wäre eine wahnsinnige Veränderung und um diese Veränderung unseres jetzigen Lebens, um die geht es Jesus. Der will uns doch nicht Angst machen vor der Zukunft, sondern er will uns Mut machen für den heutigen Tag. Lebe heute so, dass du vor Jesus hintreten könntest. Und dann lebst du frei, dann lebst du gut. Dann lebst du richtig, dann hast du das wahre, das ewige Leben. Es geht doch Jesus nicht um eine Vertröstung auf irgendein Jenseits, sondern um die Veränderung des Diesseits. Und deshalb sagt er hier nicht nur, seid bereit, sondern wenn du hier nachliest, Matthäus 24, seid auch ihr bereit. Also auch ihr hier, Namenschristen, Unentschiedene, Bekehrte, Unbekehrte. Ich meine, jetzt können wir uns ja selber noch was vormachen und anderen Leuten. Aber mit den frommen Spielchen ist es ja vorbei, wenn Jesus kommt. Dann kommt die klare Scheidung in Entschiedene und Unentschiedene. Und dann ist es zu spät für Reue und für Umkehr. Dann lässt sich nichts mehr machen. Dann ist es eben zu spät. Aber heute ist es noch nicht zu spät. Heute sagt ja Jesus klipp und klar, was du erwartest und worauf es ankommt. Es kommt darauf an, dass du mit Jesus gehst. Sonst vergehst du im Feuer des Gerichts. In Petrusbrief, da lesen wir, die Welt wird durch Feuer zerstört werden. Das geschieht an dem Tage des Gerichts, an dem die Menschen, die Gott nicht gehorcht haben, verdammt werden. Ja, nun weiß ich natürlich, dass viele von euch denken, also das kann doch nicht wahr sein, wo kommt der her, kommt der aus dem Mittelalter oder was? Das ganze Gerede von Wiederkunft und Totenauferstehung und Gericht und Verdammnis und Vergehen im Feuer, das sind doch Schauermärchen aus der mittelalterlichen Klamottenkiste. Religiös verbrennter Science Fiction. Das ist der Angstmacherei, Seelenterror, frommer Horror, also veraltetes Weltbild. Das kann ja seine alten Omas in der Hinterlausis erzählen, aber doch nicht hier bei uns in Stuttgart. Als moderner Mensch kann man doch sowas alles gar nicht mehr ernst nehmen. Also so modern ist deine Reaktion ja auch nicht gerade. Genau diese Reaktion hat Jesus vorausgesehen. Denn als er gefragt wurde, was sind nun die Zeichen seines Kommens und des Endes der Welt? Da antwortet Jesus, so wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Weil mit Menschensohn meint er sich selber. Denn sie waren in den Tagen vor der Sintflut so, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, als Noah in die Arche hineinging, und sie achteten nicht darauf, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. So wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Damals ließ Noah die Menschen durch Gott durch einen Menschen warnen, nämlich den Noah. Aber es heißt hier, sie achteten nicht darauf. Noah geht zu seinen Freunden und sagt, Freunde, ich habe euch was Wichtiges zu erzählen. Die sagen, ist was, hast du einen Witz oder was? Nee, sagt Noah, das Gericht kommt. Die Freunde sagen, Noah, du bist unser lieber Kumpel. Aber also deine frommen Märchen, das musst du in der Bibelstunde abhandeln. Damit musst du uns in Ruhe lassen. Sie achteten nicht darauf. Noah geht zu seinen Kollegen im Betrieb, Betriebsversammlung. Dort hat der Kollege Noah, der will was Wichtiges sagen. Und er sagt, liebe Kollegen, ich würde euch sagen, das Gericht kommt. Eisiges Schweigen, keiner weiß, was er antworten soll. Endlich angelt einer von der Betriebsgewerkschaft nach dem Mikrofon und sagt, also Kollege Noah, religiöse Ansichten in Ehren, aber das ist Privatsache, also wir kümmern uns hier um die Probleme der Wasserwirtschaft, wir haben hier zu tun. Lass uns mit deinem frommen Quatsch in Frieden, klär das in der Bibelstunde. Nächster Tagesordnungspunkt. Sie achteten nicht darauf. Noah geht zu seinem Betriebsarzt, sagt, Herr Doktor, ich habe was Wichtiges mitzuteilen. Sagt er, nur was ist schon, haben Sie irgendeine Probleme mit der Leber oder mit irgendwas, das werden wir schon hinkriegen. Es geht doch nicht um mich, sagt Noah, ich habe kein Problem, es geht um Sie. Wieso um mich? Na, Herr Doktor, das Gericht kommt. Sagt er, kann ich mal Ihren Puls fühlen, Noah? Sind Sie vielleicht irgendwie überarbeitet oder was? Soll ich Sie mal zu einer Kur schicken? Vielleicht Wasser treten, wäre vielleicht das entsprechend für Sie. Lassen Sie sich einen Termin von der Schwester geben, hat keinen Zweck. Sie achteten nicht darauf. Noah geht zu seinem Abgeordneten, zum Pfarrer, zu den Studenten, zu den Menschen auf der Straße, in den Kneipen, in den Kaufhallen. Und überall die gleiche Reaktion, nämlich ein höhnisches Gelächter. Gericht ist denn das zu fassen? Der glaubt noch ans Gericht. Sie achteten nicht darauf. Die haben den überhaupt nicht beachtet, die haben den gar nicht vollgenommen. Die waren mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Sie aßen, sie tranken, heirateten und ließen sich heiraten. Essen, trinken und heiraten, das sind sehr angenehme und nützliche Beschäftigungen, von Gott gewollt. Aber wenn von jemandem weiter nichts zu sagen ist, als er isst und trinkt und hat Geschlechtsverkehr, dann weiß man doch nicht, ob von einem Menschen oder von einem Hund die Rede ist. Denn Essen, Trinken, Sex, das haben wir Menschen mit dem lieben Vieh gemeinsam. Aber schließlich muss es doch da noch einen Unterschied geben. Und den gab es damals nicht. Das Leben der Menschen vor der Sintflut erschöpfte sich in Sex, Saufen und Fressen. Das war alles. Darum drehte sich alles. Mehr war nicht drin, mehr fiel Jesus zur Charakterisierung dieser Generation nicht ein. Die lebten sich selber, die lobten sich selber, die liebten sich selber. Und sowas wie Gott, das war völlig außerhalb ihres Gesichtskreises. Und nun sagt Jesus, so wie die damals waren, zur Zeit Noahs, so wird es sein, wenn ich wiederkomme. Ja und? Hat Jesus etwa übertrieben? Niemand kann leugnen, dass viele Menschen unserer Zeit genau damit charakterisiert sind. Saufen, Sex und Fressen. Ich muss manchmal zur Kur. Da bin ich so 5 Wochen lang zusammen mit Männern verschiedenen Einkommensstufen und Bildungsstufen und so. 5 Wochen lang das Hauptthema der meisten, das Fressen, das Saufen und die Weiber. Ich will mich über die sexuelle Zügellosigkeit unserer Zeit gar nicht auslassen. Die Sexwelle unserer Zeit ist schon breit genug, die braucht man hier nicht noch verbreitern. Da wisst ihr selber Bescheid. Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Bleiben wir mal bei dem Thema Essen. 50 Millionen Menschen sterben seit Jahrzehnten jedes Jahr an den Folgen der Unterernährung. 50 Millionen ungefähr. Millionen von Kindern haben kein normales, reines Wasser zum Trinken. Die sterben daran, etwa 40.000 Kinder jeden Tag. Ja, so ist es. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das erzählt heutzutage jeder Politiker. Die Hungernden werden nicht weniger, die Reichen werden immer reicher. Das ist ja alles nichts Neues. Jeder Politiker erzählt das, in jeder dritten Predigt kann man das hören. Und wir können es schon bald nicht mehr hören. Das wird uns allmählich langweilig. Und das ist das Allerschlimmste. Jesus hat gesagt, bevor er kommt, da kommen Hungersnöte und die Liebe wird in vielen Menschen erkalten. Wir leben doch schon längst im Zeitalter der Lieblosigkeit, wo jeder Volk und jeder Mensch möglichst nur noch an sich selber denkt. Abgesehen von Ausnahmen. Sonst wäre es ja gar nicht möglich, dass in jeder Minute ungefähr 8 Menschen an Folgen des Hungers sterben, während gleichzeitig in jeder Minute mindestens 1 Million Dollar für Rüstungszwecke ausgegeben wird. Aber nach uns die Sintflut, das ist der Slogan der heutigen Zeit, der Umweltverschmutzer, der Wohlstandsgesellschaft. Da kann ein Umweltgipfel nach dem anderen stattfinden. Die laufen alle ergebnislos. Der Spiegel hat mal eine Ausgabe rausgebracht, schon Jahre her. Da hat er getitelt, die Menschheit ist am Ende. War der Haupttitel. Da hat einer das dargestellt und gesagt, es wollen heutzutage alle alles haben und das geht nicht, weil nicht für alle genug da ist auf diesem Planeten. Das sagen uns Wissenschaftler alles, es interessiert niemanden. Sie leben alle so weiter, machen Schulden, wie wir zum Beispiel, Riesenschulden, die unsere Kinder und Enkel nie bezahlen können. Macht nichts, nach uns die Sintflut. Und wenn du mit dem Strom mitschwimmst, wird die Flut dich mitreißen. Die Flut um uns steigt. Es steigen die Rüstungsausgaben, es steigen die Abtreibungen, der Aberglaube, der Alkoholismus, die Selbstmorde, die Ehescheidung, die Kriminalität und die Gewalt, die Angst, der Terrorismus, die Preise, der Hunger, die Drogensucht, die Umweltverschmutzung und so weiter. Jede Nachrichtensendung bestätigt uns die Angaben der Bibel. Und jede Tagesschau ist eine neue Wasserstandsmeldung der Sintflut. Die Vorzeichen einer untergehenden Welt sind ja vor aller Augen. Die Zeichen der Zeit sind doch gar nicht zu übersehen. Aber die Menschen unserer Zeit, die wollen sie nicht sehen. Es ist genau wie zu den Zeiten Noahs. Sie achteten nicht darauf. Da lebte also unter den Menschen damals einer, von dem die Bibel sagt, Noah, er lebte mit Gott. Also der ließ sich nicht von der Sauf- und Sex- und Fresswelle mitreißen. Der lebte nicht nach den Idealen der damaligen Gesellschaft. Wohlstand und Wachstum und so. Der baute nicht zusätzlich zu seiner Villa sich noch eine winterfeste Datsche. Der baute sein Leben nicht auf materiellen Besitz auf, sondern der baute sein Leben auf Gott. Und deshalb baute er, als Gott es ihm befahl, ein Schiff. Und was für eins? Also 135 Meter lang war das Ding, 3 Decks mit einer Ladefläche von 9000 Quadratmetern. Das ist ein Ladevolumen von 40.000 Kubikmetern. Das entspricht zu der Ladefläche von 280 Güterzügen. Das sind etliche Fußballfelder, also da passen mehr drauf als ein Elefant und 2 Eichhörnchen. Ein Brummer von der Größe eines jetzigen Ozeanriesen. Und dieses Monstrum von einem Schiff, das baut der Noah mit seinen Söhnen genau nach den Angaben, die Gott ihm machte. Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Der baut mitten auf dem Festland, mitten im Gebirge, weit und breit kein Wasser zu sehen. Am Anfang ist der Mann natürlich eine Sensation. Haben Sie schon gehört, oben auf dem Berg sitzt der Irrer, der baut ein Schiff. Sonntagnachmittag rammelt alles raus, Sonderbusse werden eingesetzt, mit Kind, Kegel und Cola rammeln sie alle hoch, die Berge. Und tatsächlich hobelt er da an seinen riesigen Planken rum, bastelt an seiner Arche, muss irgendwie nicht ganz rund laufen, der Kollege Noah. Ein Reporter von ERF, also einer redet fortwährend, heißt das, macht sich an ihn ran, hält ihm das Mikrofon unter die Nase und sagt, Herr Noah, würden Sie unseren Hörern zu Hause an den Rundfunkgeräten mitteilen, was machen Sie denn hier?
Ein Schiff,
sagt er. Ja, natürlich, ich stehe schon vor der Gartenlaube, ist das zu klein. Aber was haben Sie denn mit dem Schiff vor?
Schwimmen.
Ja, schwimmen, das ist ja sehr interessant, sagt der Reporter. Fehlt Ihnen da hier oben nicht irgendwas? Also fehlt Ihnen hier oben nicht da Wasser? Es wird 40 Tage lang regnen, dann ist das Wasser auch hier oben. 40 Tage lang regnen, sagt der Reporter. Na, was Sie nicht sagen, beim heiligen Kachelmann, unsere Meteorologen, die noch niemals logen, haben noch nirgendwo so einen Überschuss an Wasser festgestellt. Auf alle Fälle werde ich in Zukunft ins Büro nur noch mit Hut und Regenschirm gehen. Gummistiefel, Schirm und Hut schützen dich vor jeder Flut. So. Sagen Sie, Herr Noah, wie sind Sie denn auf die irre Idee, Verzeihung, auf die interessante Idee gekommen, das Schiff zu bauen und mit dem Regen? Woher wissen Sie das eigentlich? Nur von Gott! Wie bitte? Von Gott? Herr Noah, machen Sie mal Ihre Black & Decker aus. Ich muss jetzt die Frage nochmal stellen. Von wem wissen Sie das? Na, von Gott, der hat das gesagt. Gott lässt euch durch mich mitteilen, es kommt eine große Flut. Und deshalb ändert euer Leben. Das sagt Gott. Ja, das behaupten Sie, aber können Sie das auch beweisen?
Nein.
Sie handeln ja also auf gut Glauben.
Ja,
Glauben ist gut. Na, mit diesem Glauben sind Sie aber vollkommen alleine. Also, Herr Trockenspringer Noah, das muss ich Ihnen mal ehrlich sagen. Sie und Ihre Familie, Sie sind die Einzigen, die hier das ernst nehmen. Ich finde Sie also ziemlich arrogant. Wenn Sie behaupten, alle anderen sind auf dem falschen Dampfer und nur Sie mit Ihrer komischen Arche sind auf dem richtigen Schiff.
Die falschen Dampfer sind meistens überfüllt.
Na, wollen Sie damit sagen, dass alle anderen sich irren, alle Wissenschaftler und so?
Wer Gottes Wort nicht ernst nimmt, irrt.
Herr Noah, gestatten Sie mir jetzt eine letzte Frage. Sie berufen sich hier auf das Wort Gottes. Ich frage Sie jetzt auf Ehre und Gewissen. Sagen Sie mir, sind Sie ein studierter Theologe?
Nein.
Ach so, da haben wir es ja gleich. Sehen Sie, Sie sind also ein Laie. Also einer, der das Wort Gottes so eben ganz naiv ernst nimmt.
Ja, genau so ist es.
Na, Moment mal, sagt der Reporter. Nun sagen ja manche Theologen, man könne das Wort Gottes nicht so ganz wörtlich nehmen. Also wenn Gott sagt, es kommt eine Flut, dann müssen Sie das bildlich verstehen. Verstehen Sie? Symbolisch, im übertragenen Sinne. Also betrachten wir mal gemeinsam das Wort Flut. Flut, F-L-U-T, das sind die gleichen Buchstaben wie Luft, L-U-F-T. Ist bloß eine andere Reihenfolge, also ist vielleicht ein Abschreibfehler. Also, Gott meint also nicht, es kommt Wasser, sondern es kommt Luft. Viel Luft. Und viel Luft, das ist Wind. Also Gott will sagen, es wird windig. Was halten Sie von dieser Theologie?
Ja, die ist mir zu windig.
Ich halte mich lieber an das Wort Gottes. Und wenn Gott sagt, es kommt eine Flut, dann kommt eine Flut. Wortwörtlich?
Ja.
Ist das Ihr letztes Wort?
Ja.
Herr Noah, wir danken Ihnen für das interessante Interview, verabschieden uns von Ihnen mit dem Gruß Seefahrt Ahoi. Alle Welt ist sich einig, der Mann hat eine echte Macke. Und als der Noah später mit dem ganzen Viehzeug in die Arche reinmarschiert, da ist klar, jetzt ist er völlig durchgedreht. Die Leute haben ihn verspottet, sie haben gejohlt, sie haben gewirrt und Noah blieb dabei. Gott hat es mir befohlen. Und über diese Begründung haben sie am allermeisten gelacht. Denn dass Gott einer ist, der den Menschen auch Dinge befiehlt, der Gehorsam verlangt, der die Ungehorsam verurteilt, das wollte damals die Leute genauso wenig wissen wie heute. Der liebe Gott ist ein harmloses altes Kerlchen auf einer Wolke mit einem Rauschebart. Und das Herz liebe Jesulein ist das Marzipan, das hat pünktlich am 24. Dezember bei euch unter Weihnachtsbaum zu liegen. So ist es den Leuten doch angenehm. Aber dass Jesus als der Richter der Welt wiederkommen wird, vor dem alles verschwinden wird, so groß beschreibt ihn die Bibel. dass der als Richter wiederkommt und die Ungehorsamen verurteilt. Davon will heute keiner was wissen. Es wird sein wie in den Zeiten Noahs. Der Noah hat sich doch als Mensch seiner Zeit auch nicht vorstellen können, dass das Wasser überall ist und auf die Berge hochsteigt. Dass es 40 Tage lang regnet, hatte der noch nie erlebt sowas. Das überstieg doch völlig seine Vorstellungskraft. Aber Gott hatte ihm ja nicht gesagt, er soll sich was vorstellen, er sollte sich darauf vorbereiten. Und das hat er gemacht. Und als alle sagten, er hätte eine Macke, da blieb er dabei, Gott hat es so gesagt, also wird es so kommen. Und auch wenn ihr alle sagen würdet, ich habe eine Macke, bleibe ich dabei, Jesus hat es gesagt, also wird es so kommen. Er wird so kommen, wie er es gesagt hat. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel und dann werden heulen alle Geschlechter auf Erden, wenn sie kommen sehen, des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er wird kommen, zu richten die Lebenden, die Lebenden und die Toten. So bekennen wir das ja an jedem Sonntag im Gottesdienst. Und wenn du an den geglaubt hast, bist du gerettet. Und wenn du nicht geglaubt hast, bist du verloren. Und Gott will nicht, dass irgendein Mensch verloren geht. Gott will, dass du lebst, jetzt mit Frieden in deinem Gewissen und in der Ewigkeit, in seinem Reich. In der Bibel steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Alle, also du auch. Egal wer du bist, egal was du gemacht hast, Gott will dich haben, weil er dich lieb hat. Und deswegen bitte ich dich anstelle von Jesus, der mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hängt, ich bitte dich anstelle von Jesus, lass dich versöhnen mit Gott. Und lass deine Vorurteile und deine komischen Vorstellungen über Jesus mal völlig sein. Und nimm ihn auf in dein Herz, wie ein Kind. Gib ihm dein Leben und geh nicht achtlos an seiner Einladung vorüber. Erfolg der Predigt des Noah, sie achteten nicht darauf. 120 Jahre lang hatte Noah mit seinen Söhnen Zeit, die Menschen auf die Flut aufmerksam zu machen. 120 Jahre vergingen und sie achteten nicht darauf. Wer glaubt noch ans Gericht? Die hatten Wichtigeres zu tun, als sich zu bekehren. Saufen, Sex und Fressen. Heute machen wir einen drauf. Und nach uns die Sintflut. Es wird sein wie in den Zeiten Noahs. Es ist doch komisch. Die Menschen haben doch unwahrscheinliche Fähigkeiten entwickelt. Sie können sich alles Mögliche vorstellen, alles Mögliche machen, herstellen, ausdenken. Aber dass es ein Gericht geben wird, ist angeblich nicht vorstellbar. Dabei ist doch die Frage, wie man durch das Gericht kommt, die wichtigste Frage des Lebens. Der Bonhoeffer, der Theologe des vorigen Jahrhunderts, der hat gesagt, die wichtigste Frage des Lebens ist, wie komme ich durch das Gericht? Und Martin Luther, der hat genau dasselbe gesagt, er hat nur mit anderen Worten das gesagt. Er hat gesagt, die Hauptfrage des Lebens ist, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das heißt, wie kriege ich mein sündhaftes Leben so hin, dass ich am Ende mal vor dem heiligen Gott bestehen kann? Aber kein Mensch oder ganz wenige sind bereit, über diese Frage auch nur nachzudenken, sich darum zu kümmern. Es wird sein wie in den Zeiten Noahs. Und dann kam das angeblich Unvorstellbare. Dann stieg das Wasser und wurde zur Flut, die alles überschwemmte, auch die Gebirge. Und er und alle, die in der Arche hockten, wurden gerettet. Und die anderen gingen unter im Wasser. Ich bin mal im Urlaub gewesen in einem Gebiet, da fließt die Zwickauer und die Freiberger Mulde zusammen. Das sind zwei mittelgroße Flüsse. Und das war im Sommer, das war so ein heißer Sommer, da war das fast ausgetrocknet, das Flussbett. Da sind die Kinder durchgelaufen, barfuß. Und dann fing es an zu regnen. Einen Tag und noch einen Tag und noch einen Tag und immer mehr. Und da stiegen diese Flüsse wieder an. Die sausten große Baumstämme und alles dadurch. Eine unheimliche Überschwemmung. Das ganze Gebiet dort in der Mulde war überschwemmt. Eine große Brücke wurde einfach weggerissen von den Fluten. Und da habe ich mal eine ungefähre Vorstellung davon gekriegt, wie das gewesen sein muss damals, als das anfing zu regnen. Na, ein paar Tage, das macht ja jeder mal mit, also halt verregneter Urlaub, ja. Ach, nach einer Woche haben die Leute gesagt, das war merkwürdig. Das hört nicht auf. Und dann ging das immer noch weiter, nach 14 Tagen immer noch. Und überall nur Wasser. Das ist doch nicht normal. Und es wurde immer mehr. Und dann fiel einigen ein und sagten, Moment mal, da war doch einer, der Irre auf dem Berge mit seinem Schiff, der uns gewarnt hat. Und da sind sie wieder alle rausgerannt, wieder den Berg hoch. Und da war es zu spät. Noah konnte nur sagen, ja, bis jetzt hat Gott auf euch gewartet. Aber jetzt hat er von außen zugeschlossen. Ich kann euch nicht mitnehmen. Es gibt so ein Nikos-Mörtel, so ein Lied von den amerikanischen Negern über die Sintflut. Und an dieser Stelle, wo der Noah sagt, ich kann euch nicht mitnehmen, es ist zu spät, da heißt es, da weinten die Engel. Das macht Gott und seiner Gesellschaft keinen Spaß, wenn die Menschen untergehen in ihrer Sünde und in ihrer Schuld. Da weinten die Engel. Aber es war zu spät. Es wird sein wie in den Zeiten Noahs. Da werden die Leute rumlaufen auf der Erde und werden sagen, ja, gibt es denn nicht irgendwo noch einen Menschen, der uns unsere Schuld vergibt, der uns freisprechen kann? Ein Leben lang haben wir gelacht über das Kreuz und es lustig gemacht über die Pastoren, die von dem wiederkommenden Jesus und dem Gericht geschwafelt haben. Und jetzt stellt sich raus, das war der einzige Punkt, zu dem wir hätten Verbindung aufnehmen müssen. Der einzige Punkt, der uns retten kann. Weil nur Jesus vor dem Gericht rettet. Ich habe mal gelesen, da hat einer diese Szene von dem Gericht, die hat er auf die Bühne gestellt. Im Hintergrund sieht man so das Wasser runterrauschen, Sintflut. Da ist aber so vorne so ein Rinnsal, kommt da über die Bühne gelaufen. Ein kleines, da spielen ein paar Kinder dran, die haben so eine kleine Mühle da gebaut und so. Die kriegen noch gar nichts mit von der drohenden Gefahr. Aber das ist eine alte Frau und die streicht den Kindern über den Kopf und sagt, ihr habt ja noch Zeit, spielt nur weiter. Naja, spielt ihr nur weiter mit eurem Leben und eurer Gesundheit, mit dem Wort Gottes. Wie viel Zeit habt ihr denn noch? 20 Jahre oder 2 oder was weiß ich. Am Ende nahm die Sintflut sie alle hinweg, steht hier. Und dann heißt es in der Bibel das nächste Mal, da kommt nicht Wasser, sondern da kommt Feuer. Die Welt wird durch Feuer zerstört werden, das geschieht an dem Tage des Gerichts, an dem die Menschen, die Gott nicht gehorcht haben, verdammt werden. Ich bin Dresdner. Mal angenommen, am 12. Februar 1945 wäre in Dresden ein Prophet in der Stadt aufgestanden, wäre durch die Stadt gegangen und hätte gesagt, Leute, morgen um diese Zeit gibt es diese Stadt nicht mehr. Morgen, am 13. Februar, ist Dresden in Schutt und Asche. Was hätten die Leute gesagt damals? Die meisten hätten gesagt, das ist doch unmöglich. Also Dresden, diese Perle der Kultur, diese Barockschönheit, diese herrlichen Museen und alles, das ist doch unmöglich. Außerdem ist die Stadt nur voll Kinder und Frauen, verwundete Soldaten. Das ist undenkbar, dass diese Stadt weg ist. Ja, das Undenkbare war genau 24 Stunden später passiert. Da gab es Dresden nicht mehr. Das war ein Trümmerhaufen. Gott überfällt uns mit seinen Gerichten nicht ohne eine Vorwarnung. Er hat es den Menschen zu Noahs Zeiten gesagt und da hat er ein Rettungsmittel bereitgestellt, das war die Arche. Und er sagt es den Menschen heute. Und da steht auch ein Rettungsmittel zur Verfügung. Das ist Jesus, der Einzige, der uns im Gericht retten kann. Und heute Abend sagt er es dir. Oder heute Vormittag. Und du kannst am jüngsten Tag nicht sagen, du hättest nicht Bescheid gewusst. Du weißt jetzt Bescheid. Also, seid bereit. Wie gesagt, ich komme aus dem Osten. Bei uns war das so. Die Schulkinder mussten früh antreten. Und da sagte immer der Lehrer, seid bereit. Und dann sagten die Kinder alle, immer bereit. Was machen wir jetzt mal? Steht mal auf. Was, erhebt euch mal. Morgenappell mit Jesus. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja, ich sage, seid bereit, ihr seid immer bereit. Seid bereit?
Immer bereit.
Hinsetzen. Amen.